10.12.20 ein. Querfunk auf 104,8 MHz, das freie Radio in Karlsruhe. Ihr hört wieder das Antikriegsradio.
Unsere Herren, wer Sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange Sie uns entzweien, bleiben Sie doch unsere Herren.
Vorwärts und nicht vergessen und die Frage konkret gestellt. Kein Hunger und Verletzen, denn der Morgen ist der Morgen, dessen Welt ist die Welt.
Am 10.12.2021 wurde zum ersten Mal seit 80 Jahren der Friedensnobelpreis an einen Journalisten und eine Journalistin verliehen. Eigentlich ein Tag der Freude für die Pressefreiheit. Aber genau an diesem Tag gab es eine Entscheidung des britischen High Courts, die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA zu erlauben. Ein Skandal sondergleichen. Wir zitieren aus einem Artikel aus der Jungen Welt von Ima Semtner. Schon das Urteil vom 4. Januar 2021 hatte gezeigt, dass Vorsicht geboten ist. Damals urteilte die Vorsitzende Richterin Vanessa Brazier am Westminster Magistrates Court in London, dass der von Washington beantragte Auslieferungsantrag des WikiLeaks-Gründers Julian Assange nicht stattgegeben wird. Der Grund ließ damals allerdings aufhorchen. Brazier widersprach keinem der von der US-Seite erhobenen Vorwürfe, die sich auf den Spionageakt von 1917 beziehen, sondern hielt einzig gesundheitliche Gründe für ausschlaggebend. In 18 Punkten ist der Journalist unter anderem wegen Verschwörung zum Hacken von Computern und Anstiftung zum Entwenden geheimer Dokumente angeklagt. Mit Hilfe der Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte er zehntausende Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan belegen, sowie die Systematik von Folter und anderen völker- und menschenrechtswidrigen Methoden, unter anderem im exterritorialen US-Gefängnis in Guantanamo. Dessen Ende wurde in Washington schon oft versprochen, aber nie umgesetzt. Ganz zu schweigen davon, dass Kuba seit Jahrzehnten den in vorrevolutionären Zeiten unter militärischem Druck geschlossenen Pachtvertrag nicht anerkennt. WikiLeaks hatte 2010 beispielsweise das verstörende Video Collateral Murder veröffentlicht, das zeigt, wie US-Soldaten unbewaffnete irakische Zivilisten und auch zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters niederschießen. Nach Angaben des Coasts of War Project der Brown University in Providence starben durch den von den USA in Reaktion auf die Anschläge am 11. September 2001 losgetretenen War on Terror fast 1 Million Menschen. Allein im US-Krieg in Afghanistan, der im August für offiziell beendet erklärt wurde, fanden mehr als 46.000 Zivilisten den Tod. Verantwortliche in Militär und Politik haben jedoch keine strafrechtliche Verfolgung zu befürchten. Demjenigen dagegen, der Verbrechen und Korruption nicht nur der USA öffentlich gemacht hat, drohen bei Verurteilung auf US-Boden in allen Anklagepunkten 175 Jahre Haft. Dabei wird Assange bereits seit 11 Jahren in willkürlicher Haft, so die UNO am 5. Februar 2016, gehalten. Seit April 2019 nahezu vollständig in Isolationshaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, dem Guantanamo Großbritanniens. Er ist psychischer Folter ausgesetzt, so ein Zitat von UN-Sonderbeobachter Nils Melzer am 31. Mai 2019, die seit Jahren zu einer gefährlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands führt, wie die über 330 in der Initiative Doctors for Assange zusammengeschlossenen internationalen Ärztinnen und Ärzte am 12. Dezember erneut mitteilen mussten. Der Fall wurde nun an den Westminster Magistrates Court zurückverwiesen, allerdings unter der Auflage, dass er nicht noch einmal neu darüber verhandelt, sondern den Fall der britischen Innenministerin Priti Patel zur Entscheidung vorlegt. Ein Resultat, das für Meltzer, der im April nach zahlreichen erfolglosen Interventionsversuchen bei der verantwortlichen Regierungen in den USA, Großbritannien, Schweden, Ecuador und auch in Deutschland in einem Akt der Verzweiflung seine Erkenntnis in einem Buch zusammengefasst hat, nur bestätigt. Zitat: Sie alle wollen Assange nicht auf freiem Fuß sehen, weil sie das Businessmodell der Geheimhaltung schützen wollen. Ob der immer lauter werdende öffentliche Aufschrei und mittlerweile auch von bürgerlichen Medien und Agenturen begleitete juristische, politische und presserechtliche Skandal sowie die jüngsten Forderungen führender australischer Politiker nach Ende der Verfolgung Wirkung zeigen, bleibt abzuwarten. Die grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hält sich nach ihrem Seitenwechsel schon mal auffallend zurück beim G7-Treffen, das am Internationalen Tag der Menschenrechte stattfand, an dem auch das Urteil gegen Assange fiel, kündigte sie zwar eine werteorientierte und menschenrechtsbasierte Außenpolitik an, hatte zu dem eindeutig politisch motivierten Vorgehen gegen den Journalisten jedoch keine Meinung. Im Wahlkampf hatte sie noch dessen sofortige Freilassung gefordert und schwere Verstöße gegen sein Recht auf ein faires Verfahren konstatiert. Soweit ein Artikel aus der Jungen Welt von Ina Sempner. Wir fordern weiterhin die sofortige Freilassung von Julian Assange. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 20.10.2021 hatten Ex-Bundeswehrsoldaten eine Söldnertruppe geplant. Zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten sollen den Aufbau einer paramilitärischen Einheit für den Einsatz im Bürgerkrieg in Jemen geplant haben. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, hatten die festgenommenen Männer vor, eine unter ihrem Kommando stehende Söldnertruppe aufzubauen. Diese hätten zwischen 100 und 150 Mann angehören sollen, vornehmlich ehemalige Angehörige der Bundeswehr und frühere Polizisten. Konkret wird den Männern vorgeworfen, versucht zu haben, eine terroristische Vereinigung zu gründen. Spezialkräfte der Bundespolizei hätten die beiden Männer im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, also in der Nähe gar nicht so weit von Karlsruhe weg, sowie in München festgenommen. Zudem sei veranlasst worden, die Wohnung der beiden Festgenommen zu durchsuchen. Darüber hinaus seien in Baden-Württemberg und Bayern Räume von 4 Personen durchsucht worden, die nicht tatverdächtig seien. Laut Bundesanwaltschaft war das wesentliche Motiv der beiden ehemaligen Bundeswehrsoldaten, einen monatlichen Söldnerlohn von etwa 40.000 Euro für jedes Mitglied der Einheit zu erzielen. Die Finanzierung der Truppe habe durch Dritte, vorzugsweise Saudi-Arabien, erfolgen sollen. Einer der beiden habe bereits mit mindestens 7 Personen Kontakt aufgenommen, um diese für das Vorhaben zu gewinnen. Nach der Aufstellung ihrer Söldnertruppe wollten die beiden Beschuldigten nach Angaben der Bundesanwaltschaft in die Kampfhandlungen in dem jemenitischen Bürgerkrieg eingreifen. Ziel sei es gewesen, das Bürgerkriegsgebiet zu befrieden und Friedensverhandlungen zwischen den Houthi-Rebellen und der Regierung zu erzwingen. Den beiden Beschuldigten sei bewusst gewesen, dass die von ihnen befehligte Einheit zwangsläufig Menschen hätte töten müssen. Zudem hätten sie damit gerechnet, dass im Zusammenhang mit Kämpfen auch Zivilisten ums Leben kommen. Über den konkreten Einsatz im Jemen hinaus hätten die Männer mittelfristig geplant, die Einheit als privates Militärunternehmen zu betreiben und auch für Einsätze in anderen Konflikten zur Verfügung zu stellen. Hartnäckig habe einer der Männer versucht, Kontakt zur saudi-arabischen Regierung aufzunehmen, um die Finanzierung der Truppe zu sichern. Doch hätten die staatlichen Stellen des Landes nicht reagiert, sodass es nicht zur Gründung der terroristischen Vereinigung kam. Im jemenitischen Bürgerkrieg geht die Regierung mit Hilfe von Saudi-Arabien und anderen Verbündeten gegen Houthi-Rebellen vor. Die Houthi-Milizen wiederum erhalten Unterstützung aus Iran. Infolge der Kämpfe herrscht in dem Land auf der arabischen Halbinsel laut den Vereinten Nationen die derzeit schlimmste humanitäre Krise weltweit. Soweit aus einem Bericht der Süddeutschen Zeitung.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Antikriegsradios, Weihnachten steht vor der Tür und auch wenn ich jedem weit mehr wünsche als nur eine kurze Entspannungspause vor den weiteren Angriffen, denen wir im Alltag ausgesetzt sind, so muss ich in dieser Sendung doch auf eine Art lauerndes Ungeheuer hinweisen. An ein Luftschlachtsystem der Zukunft, im militärischen EU-Sprech FCAS, also das Future Combat Air System. LAW steht nicht für Gesetz im englischen Law, sondern es steht als Abkürzung für Lethal Automated Weapon. Auf Deutsch würden wir von einer KI-Waffe sprechen, also einer Waffe mit künstlicher Intelligenz. Das ist eine eigenständig agierende Waffe ohne Schütze oder Schützin, ein Kampfflugzeug ohne Pilotin, ein Atom-U-Boot ohne Kapitänin, eine Drohne ohne Drohnenpilotin und so weiter und so weiter. 2017 wurde illustriert die Idee eines Schwarms von Mini-Drohnen mit künstlicher Intelligenz in einem von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern produzierten Film, die sich bereits 2017 gegen KI-Waffen ausgesprochen hatten, in einem Film mit dem Namen Slaughterbots. Auf Deutsch würden wir vermutlich Schlachtrobbys sagen, also Tötungsroboter. Das FCAS, das Future Combat Air System, eine gemeinsame Entwicklung und Zusammenarbeit europäischer Waffenherstellerinnen und Waffenhersteller, war weder von der Friedensbewegung noch von der Vernunft der darüber abstimmenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier der letzten Regierungsperiode aufgehalten worden. Am 23. Juni 2021 um 19 Uhr 21 hatte die Süddeutsche Zeitung online getitelt: Milliarden fürs Militär, Weg für Luftkampfsystem FCAS frei. Am 23. Juni 2021 waren mehrere milliardenschwere Rüstungsprojekte bewilligt worden. Wenige Tage zuvor hatte das Online-Magazin Telepolis einen offenen Brief an die Parlamentarier und Parlamentarier der Bundestagsfraktionen aus der Sicht von vier Forscherinnen und Forschern der künstlichen Intelligenz veröffentlicht, den ich im Folgenden wiedergeben werde. Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, als Forscher der künstlichen Intelligenz warnen wir Sie ausdrücklich vor den Risiken der autonomen Kriegsführung. Wir rufen Sie auf, alles dafür zu unternehmen, dass am 23. Juni im Haushalts- und Finanzausschuss gegen die weitere Finanzierung des Future Combat Air Systems und für die globale Zusammenarbeit, für Stabilität und für Frieden entschieden wird. Das französisch-deutsch-spanische Rüstungsprojekt FCAS ist geplant als ein auf künstliche Intelligenz und teils bewaffneten Drohnenschwärmen basierenden Waffensystem. Im Zentrum steht ein Kampfflugzeug, das laut Planungen des französischen Senats auch ferngelenkt oder autonom gesteuert und atomar bewaffnet werden soll. Allein die Entwicklungskosten werden auf 100 Milliarden Euro, die Kosten für das gesamte Projekt auf bis zu 500 Milliarden Euro geschätzt. So verwundert es nicht, dass selbst der Bundesrechnungshof und das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr die Bundesrepublik vor der Unterzeichnung des Vertrages warnen, weil FCAS, also das Future Combat Air System, unberechenbare Kosten verursachen würde und bei seiner Fertigstellung bereits veraltet sei. Die Vorstellung, Europa könnte mit dem Future Combat Air System in technologischem Wettrüsten der Supermächte mithalten, ist weder realistisch noch verantwortlich gegenüber dieser und künftigen Generationen. Die weitere Entwicklung des Projekts würde die Rüstungsspirale verschärfen und es der Bundesrepublik unmöglich machen, sich auf internationaler Ebene glaubhaft für die Abrüstung und für notwendige Ächtung atomarer Waffen einzusetzen. Die Entwicklung von FCAS wird vom französischen Senat mit dem Argument begründet, wir dürfen nicht wie der weltbeste Schachspieler sein, der einen Computer nicht mehr schlagen kann. Diese Argumentation unterschlägt, dass im Frieden alle gewinnen, während es in dem zukünftigen automatisierten Krieg hochgerüsteter Staaten nur Verlierer geben wird. Dieses technologische Wahnrüsten würde unweigerlich zur Entwicklung gewaltiger, gegenseitiger, automatisierter Vernichtungspotenziale führen. Unser Kollege Stuart Russell hatte daher schon 2015 autonome Waffen als Massenvernichtungswaffen der Zukunft und eine der größten Gefahren für die Zukunft der Menschheit benannt. Während KI-Algorithmen in einer Vielzahl ziviler Anwendungen Menschen helfen können, ist deren Anwendung in militärischen Bereichen unverantwortlich. Zwar können moderne KI-Algorithmen aus Daten lernen, aber sie lernen nicht im menschlichen Sinn. Sie verfügen über keine moralische Vorstellung, keinen eigenen Willen, keine Möglichkeit einer aus Vernunft begründeten Entscheidung. Mit der voranschreitenden Automatisierung der Kriegsführung wird die Möglichkeit zur bewussten Verweigerung und Beendung der Gewalt durch den Menschen sukzessive reduziert. Die Schwelle zum Angriff und einem vorprogrammierten Gegenangriff gesenkt. Der atomare Krieg ist in der Geschichte wiederholt verhindert worden, weil Menschen sich entschieden haben, entgegen der Anweisungen einen vermeintlichen atomaren Erstschlag des Gegners als Fehlalarm einzuordnen. In der Logik technologischen Hochrüstens würde diese Möglichkeit in absehbarer Zukunft nicht mehr existieren, aber es ist noch nicht zu spät. Mit einem Nein zu FCAS am 23. Juni 2021 kann ein klares Signal gegen diese gefährliche Entwicklung gesetzt werden. Ich beende die Wiedergabe des offenen Briefes an dieser Stelle, zumal wir ja bereits wissen, dass am 23. Juni 2021 das FCAS, also das Future Combat Air System, vom parlamentarischen Ausschüssen bewilligt worden ist. Wir werden in Zukunft Milliarden und nochmal Milliarden, zig Milliarden, Hunderte von Milliarden investieren, sowohl in Luftschlachtsysteme als auch in KI-Waffen. Also, liebe Hörerinnen und liebe Hörer des Antikriegsradios, wer in den nächsten Tagen als Kanzler oder Präsident, als Ministerpräsidentin oder als Ministerpräsident vom Frieden oder von Menschlichkeit spricht, sie haben alle bereits alles getan, um weitere Kriege vorzubereiten und die dafür erforderliche Unmenschlichkeit zur täglichen Hirnwäsche zu machen. Die Weihnachtsbotschaft 2021 lautet, Krieg sei auf Erden und den Unmenschlichen ein Wohlgefallen.
Auch gegen die Münchner Sicherheitskonferenz 2022 werden wieder Proteste vorbereitet. Für den 19. Februar 2022 ist in München eine Demonstration geplant, eines breiten Bündnisses. Dort heißt es im Aufruf: Stoppt den Kriegskurs der NATO-Staaten. Afghanistan lehrt aufs Neue: Nie wieder Krieg, das war und ist die richtige Losung. Der Krieg der NATO in Afghanistan hat hunderttausende Menschen das Leben gekostet, ein verwüstetes und verarmtes Land hinterlassen und gleichzeitig den Terrorismus weiter befördert. Statt die richtigen Konsequenzen zu ziehen und in Zukunft auf Militärintervention zu verzichten, fordern führende deutsche und europäische Politikerinnen, die militärischen Fähigkeiten der EU weiter voranzutreiben, um zukünftig auch unabhängig von den USA militärisch handlungsfähig zu sein. Auf der kommenden Münchner Sicherheitskonferenz soll das zentraler Themenschwerpunkt sein. Auf der Sicherheitskonferenz geht es nicht um Sicherheit. Dort vom 18. bis 20. Februar 2022 versammeln sich Staats- und Regierungschefs sowie Politikerinnen, vorwiegend aus NATO-Staaten, mit Spitzmilitärs, mit Vertreterinnen von Großkonzernen, unter anderem der Rüstungsindustrie und Geheimdiensten. Ihnen geht es nicht um die Sicherheit der Menschen, weder hier noch anderswo auf der Welt. Ihnen geht es um die Sicherung der strategischen Vormachtstellung westlicher kapitalistischer Staaten, ihrer Konzerne. Die SICO dient vor allem als Werbeplattform der NATO, aktuell der Strategie 2030, sowie Rechtfertigung der Milliarden Rüstungsausgaben Deutschlands und der EU und ihrer Kriegseinsätze, die sie der Bevölkerung als Friedensmissionen verkaufen. Die Militär- und Rüstungsausgaben Deutschlands wurden in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Die neue Ampelkoalition will entsprechend der außenpolitischen Empfehlung der SICO-Veranstalter diesen Aufrüstungskurs fortsetzen. Sie will die Militärausgaben weiter erhöhen, bewaffnete Kampfdrohnen für die Bundeswehr anschaffen, an der Stationierung der US-Atomwaffen in Deutschland festhalten und für den Einsatz durch die Bundeswehr neue Atomwaffenträgerflugzeuge für 8 Milliarden Dollar in den USA einkaufen. Zudem soll die militärische Aufrüstung der EU weiter vorangetrieben werden. Die zunehmende Militarisierung Deutschlands und der EU dient nicht dem Frieden, ebenso wenig wie der brandgefährliche Konfrontationskurs der Kriegsrhetorik und Kriegsmanöver gegen Russland und die VR China, die jederzeit militärisch eskalieren und zum Krieg zwischen den Atommächten führen können. Diese Politik der Konfrontation muss beendet werden. Frieden in Europa und auf der Welt kann es nur mit und nicht gegen Russland und China geben. Statt gewaltsamer Durchsetzung von Großmachts- und Vorherrschaftsinteressen wären Abrüstung und internationale Zusammenarbeit das Gebot der Stunde. Weltweit erreichen die Militärausgaben 2020 die astronomische Summe von 2.000 Milliarden Dollar. Davon entfallen allein 1.100 Milliarden Dollar auf die NATO-Staaten. Das sind 18 Mal so viel wie die Ausgaben Russlands und 4-mal so viel wie die Chinas. Ein Bruchteil dieser Milliarden würde ausreichen, um den weltweiten Hunger zu beenden, allen Menschen medizinische Versorgung und den Zugang zu Bildung ermöglichen. Die gegenwärtigen und zukünftigen Krisen können nicht mit immer größeren Waffenarsenalen, nicht durch kapitalistische Konkurrenz und nicht durch Großmachtrivalität gelöst werden. Für die größte Herausforderung unserer Zeit, die Klimakatastrophe aufzuhalten, sind Investitionen in Billionenhöhen nötig. Doch das dringend benötigte Geld wird für die klimaschädliche militärische Aufrüstung verschleudert. Selbst die völlig unzureichenden Hilfszusagen von jährlich 100 Milliarden Dollar für Länder des Südens werden nicht eingehalten. So kann das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden. Deutschland liegt bei den Rüstungsexporten weltweit auf dem skandalösen 14. Rang. Kunden deutscher Waffenlieferungen sind diktatorische und kriegsführende Staaten, darunter der türkische, der einen blutigen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung führt, völkerrechtswidrig in Nordsyrien einmarschiert ist, um das demokratische, emanzipatorische Projekt in Rojava zu zerschlagen. Die todbringenden Geschäfte der Waffenhändler und Kriegsprofiteure müssen unterbunden werden, ebenso die Lizenzvergabe und die Verlagerung von Rüstungsfirmen ins Ausland. Kriege, Klimawandel und bittere Armut, politische Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen treiben Millionen Menschen zur Flucht. Nur wenige von ihnen erhalten in Deutschland Asyl. Die Bundesregierung ist für die meisten dieser Fluchtgründe mitverantwortlich. Ungerechte Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, Sanktionen und Krieg zerstören die Lebensgrundlagen in den Ländern des globalen Südens. Doch Deutschland und die EU schotten sich ab, treiben Flüchtende unter Missachtung der Menschenrechte illegal zurück und lassen jedes Jahr Tausende im Mittelmeer ertrinken. Damit dürfen wir uns nicht abfinden. Schluss mit der ausbeuterischen Wirtschaftspolitik, die Kriege, Armut und Flucht verursachen. Unsere Solidarität gehört den Flüchtenden, insbesondere denen, die vor den Kriegen fliehen, die mit deutschen Waffen geführt werden. Flucht ist kein Verbrechen, kein Mensch ist illegal. Soweit Auszüge aus dem Aufruf zum Protest gegen die Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Die Seebrücke Karlsruhe führt zurzeit eine Winterkampagne unter dem Motto Grünes Licht für Aufnahme durch, keine Eiszeit für die Menschenrechte. Solidarität mit den Geflüchteten in Polen, Belarus und überall auf der Welt. Im Aufruf heißt es unter anderem, Tausende Schutzsuchende harren zurzeit bei eisigen Temperaturen an der Grenze Polen-Belarus aus. Dort sind sie schutzlos, Kälte, Nässe und Hunger ausgeliefert, festgesetzt von Soldatinnen und umzäunt mit NATO-Draht. In einer Pressemitteilung zur Situation an der polnisch-belarussischen Grenze der Seebrücke Karlsruhe heißt es, die hochdramatische Situation an der polnisch-belarussischen Grenze ist das jüngste Beispiel für die grausamen Folgen der europäischen Abschottungspolitik. Menschen werden von schwer bewaffneten Grenzbeamten in die Wälder gedrängt und sind gezwungen, bei Minusgraden in tödlicher Kälte auszuharren. In der Nähe des Grenzübergangs Kutschnica ist ein 14-jähriges Kind erfroren. Es ist nicht das einzige Todesopfer. Das Jüngste ist erst ein Jahr alt. Wie der 14-jährige Junge sind viele Esiden unter den Menschen. Dem Genozid des IS im südlichen Kurdistan entkommen, sind sie nun an der europäischen Außengrenze vom Kältetod bedroht. Wenn es ihnen gelingt, die Grenze zu überwinden, werden sie im Grenzgebiet illegal zurückgewiesen. Dieser Völkerrechtsbruch wird von den EU-Staaten billigend in Kauf genommen. Dabei handelt es sich selbst nach polnischen Angaben nur um 3.000 bis 4.000 Menschen an der Grenze und etwa 10.000 Menschen im ganzen Land. Für die EU wäre es ein leichtes, diese Menschen aufzunehmen und ihnen ein sicheres, menschenwürdiges Leben zu bieten. Doch wie so oft setzt die EU angesichts der drohenden Katastrophe auf militärische Abschottung. Statt humanitärer Hilfe, Polen hat 15.000 Soldaten stationiert, zieht Stacheldraht auf und reagiert mit völkerrechtswidrigen Pushbacks auf die Versuche der Menschen, die Grenze zu überqueren. Geradezu symbolisch forderte Seehofer am Tag des Mauerfalls in Berlin den Bau einer neuen Mauer zwischen Polen und Belarus. Statt die Grenzen zu öffnen, ein Zeichen der Humanität zu setzen und damit das böse Spiel auf Kosten der Schutzsuchenden zu beenden, planen die Grünen-Chefs Baerbock und Habeck eine Informationskampagne, durch die sie potenzielle Migrantinnen von der Einreise abhalten wollen. Wieder einmal reagiert die EU angesichts einer selbstverschuldeten Notlage wie im Krieg. Die Gewalt passiert vor unseren Augen. Dort, wo die Not schutzsuchender Menschen instrumentalisiert wird, muss sich die Zivilgesellschaft entschieden dagegen stellen. Seebrücke Karlsruhe fordert die Bundesregierung, die Ampelkoalition und das Bundesministerium des Innern ausdrücklich auf, zu handeln und diesen schweren Menschenrechtsverletzungen nicht tatenlos zuzusehen. Mehrere deutsche Städte haben bereits signalisiert, dass sie bereit sind, Menschen aufzunehmen. Die Seebrücke Karlsruhe fordert die Stadt Karlsruhe dazu auf, sich diesen Städten anzuschließen. Es wird gefordert, Schluss mit der Gewalt gegen flüchtende Menschen durch die europäische Abschottung, Öffnung der Grenze und Schaffung sicherer Fluchtwege, dezentrale Unterbringung und Auflösung der Lager, sofortiger Zugang zu Bildung und Arbeit für ankommende Menschen. Soweit aus der Pressemitteilung der Seebrücke Karlsruhe. Durch die neue Ampelkoalition wäre es möglich, den Kurs des Bundesinnenministeriums sofort zu ändern. Obwohl mehr als 250 Städte ihre Aufnahme von Menschen auf der Flucht erklärt haben, sich zum sicheren Hafen erklärt haben und damit die Lager an den Außengrenzen geräumt werden könnten, ist dies in den letzten Jahren immer am Nein des Bundesinnenministeriums gescheitert. Wir fordern von der Bundesregierung, von der Ampelkoalition, diese Politik der Menschenrechtsverletzung sofort zu beenden und die Genehmigung zur Aufnahme der Menschen auf der Flucht für die sicheren Hafenstädte zu erteilen. Es gibt einen neuen UN-Bericht zum Hunger auf der Welt. Mit der Pandemie wächst der Hunger. Wir zitieren aus einem Artikel von Andrea Bachstein und einem Kommentar von Andrea Bachstein aus der Süddeutschen Zeitung. Fast ein Drittel der Weltbevölkerung konnte sich 2020 nicht das ganze Jahr hindurch ausreichend ernähren, geht aus dem Report zur globalen Ernährungslage vor. Betroffen sind wieder besonders dramatisch die Kinder. 811 Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr unterernährt. Dies entspricht circa einem Zehntel der globalen Bevölkerung. Vom UN-Ziel der Agenda 2030 bis zu jedem Tag den Hunger überall zu besiegen, hat sich die Realität erneut weiter entfernt. Ein Trend der schon vergangenen Jahre. Die Corona-Pandemie hat das Ganze auch noch weiter verschlechtert. Die Pandemie decke Schwächen der Ernährungssysteme auf, die das Leben und die Lebensgrundlagen von Menschen rund um den Globus bedrohen, schreiben die Verfasser des Berichts. Aber auch der Klimawandel macht sich demnach als Faktor der Ernährungssituation bemerkbar. 2020 stieg der Anteil derer, die sich nicht das ganze Jahr hindurch angemessen ernähren konnten, so stark wie in den 5 Jahren zuvor zusammen. Betroffen waren 2,3 Milliarden Menschen, fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Nicht weniger als 9,9% der Weltbevölkerung mussten hungern, eine Zunahme von 1,5 Prozentpunkten gegenüber 2019. In Afrika hat der Hunger am meisten zugenommen. Die Unterernährungsrate lag dort bei 21%. Das ist ein Anteil, der doppelt so hoch ist wie überall sonst. Zu den Informationen des Berichts haben die Welternährungsorganisation sowie das Kinderhilfswerk UNICEF, das Welternährungsprogramm und die Weltgesundheitsorganisation unter anderem beigetragen. Besonders bestürzend sind die Zahlen, die die Kinder betreffen. Mehr als 149 Millionen Kleinkinder unter 5 Jahren zeigten Wachstumsstörungen, waren für ihr Alter zu klein. Mehr als 45 Millionen Kinder waren zu dünn. Durch Schulschließung verloren in der Pandemie 370 Millionen Kinder ihre tägliche Mahlzeit bei der Fullspeisung. Jedes fünfte Kind weltweit, mahnte Ernährungsdirektor David Beasley, ist beeinträchtigt. In ihrem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung nennt Andrea Bachstein in Anlehnung an Entwicklungsminister Müller Hunger als einen Mord an 811 Millionen Menschen. Denn 811 Millionen Menschen auf der Welt hungern nach der Welthungerhilfe. 41 Millionen stehen am Rande einer Hungersnot. Sie stehen auf mit leeren Magen, legen sich hin mit leeren Magen, jeden Tag ein bisschen schwächer. Oft müssen sie zusehen, wie ihre Kinder zu schwach werden, um zu leben. Man muss sich das immer und immer wieder vor Augen führen. Die Daten des Welthungerindexes sind nicht neu. Sie decken sich mit denen des UN-Welternährungsberichtes vom Sommer. Sie schreiben einen andauernden Menschheitsskandal fort, ihren größten vielleicht, dass 10.000 täglich zugrunde gehen, obwohl inzwischen die Kapazitäten da wären, dies zu verhindern. Es ist jetzt schon zu sehen, dass das Ziel bis 2030, den Hunger zu besiegen, nicht eintreffen wird. Zur Zunahme des Hungers hat auch die Pandemie zuletzt beigetragen, gerade in ohnehin armen Ländern, doch auch ohne Corona wäre der Trend kaum anders, schreibt die Kommentatorin. Wo Kriege und Konflikte toben, kämpfen die Menschen bald auch mit dem Hunger. In einigen Weltregionen tun sie das pausenlos seit Jahrzehnten, weil immer weiter gekämpft wird. Unter den traurigen Spitzenrängen besonders dramatischer Ernährungslagen gibt es alte Bekannte, Somalia, Jemen, Afghanistan, Madagaskar und Südsudan. Neue Konflikte und Krisen kommen in raschem Takt hinzu. Naturkatastrophen sind der andere große Hungertreiber. Und man kann es nicht oft und laut genug sagen. Es geht da längst nicht mehr um Einzelereignisse. Die Naturkatastrophe heißt Klimawandel. Mal zeigt er sich in einer Flut, mal in einer Dürre. Madagaskar ist eines der erschütterndsten Beispiele. Dort gibt es keinen Krieg, keine Vertreibung, aber Verzweifelte versuchen, ihre leeren Mägen mit Lehm zu beruhigen. Bauern verzehren ihr Saatgut, weil 4 Jahre lang Dürre die Lebensgrundlage zerstört hatte. Soweit Auszüge aus dem Kommentar und dem Bericht von Andrea Bachstein aus der Süddeutschen Zeitung. Absurde Welt. Während die Europäische Union Rechte von Menschen auf der Flucht und Menschenrechte mit den Füßen tritt an ihren Außengrenzen, führt sie Prozesse gegen Menschen, die sich genau für die Wahrung von Menschenrechten einsetzen. Ein Skandal. Wir zitieren aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 18. November 2021, über einen Prozess auf Lesbos. Die Anklage: Menschen wurden gerettet. Im Oktober 2018 demonstrierten Kommilitoninnen und Kommilitonen von Sarah Mardini in Berlin für deren Freilassung aus der Untersuchungshaft in Griechenland. Ihr Studium musste die Syrerin mittlerweile wegen einer Depression aufgeben. Die da ehemalige Leistungsschwimmerin Sarah Mardini ist ein selbst mit einem Schlauchboot vor dem Krieg in Syrien geflüchtet. Weil sie anderen Geflüchteten im Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahrt hat, drohen ihr nun bis zu 20 Jahren Haft. Verena Meyer berichtet über eine Lebensretterin, der jetzt der Prozess gemacht wird. Gegen Mardini hat auf der griechischen Insel Lesbos ein Prozess wegen Fälschung und Spionage begonnen. Dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs, Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen sie. Und alles das nur, weil Mardini Schwimmerin ist und Menschen vor dem Ertrinken bewahrt hat. Mit ihren 26 Jahren hat Mardini Dinge erlebt, mit denen man mehrere Leben füllen könnte. Sie wuchs in der Nähe von Damaskus auf, wo sie und ihre jüngere Schwester Yusra Nachwuchsschwimmerinnen im syrischen Nationalteam waren. 2015, als der Krieg immer näher rückte, flüchteten die beiden Mädchen aus Syrien und setzten mit einem Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland über. Als das Boot unterwegs zu kentern drohte, sprangen die Schwestern zusammen mit anderen ins Wasser und halfen es zu stabilisieren. Nach einer strapaziösen Flucht, teilweise zu Fuß über die Balkanroute, landeten die beiden in Berlin, wo sie der Schwimmerverein Wasserfreunde Spandau 04 in ihren Reihen aufnahm. Doch Sarah Martini musste aufgrund einer Verletzung, die sie auf der Flucht erlitten hatte, den Leistungssport aufgeben und kehrte dorthin zurück, wo sie selbst als Geflüchtete gestrandet war, nach Lesbos, diesmal als Rettungsschwimmerin. Für die Hilfsorganisation Emergency Response Center International war sie an der Küste unterwegs, um Bootsflüchtlingen zu helfen. Sie habe dabei nichts anderes gemacht als eine Rettungsschwimmerin am Strand, sagte Martini. Sie habe im Auto gesessen, Ausschau nach Ertrinkenden gehalten und diese aus dem Wasser gezogen. Später zeigte sie anderen Helfern, wie man Menschen aus dem Wasser rettet, betreute Flüchtlingskinder und kaufte mit gespendetem Geld Waschmaschinen, damit die geflüchteten Menschen ihre Kleidung waschen können. Auf einer Krankenstation, die ihre Organisation damals in den desolaten und vollkommen überfüllten Camp Moria betrieb, half sie als Dolmetscherin. All das sei mit den Behörden auf Lesbos abgestimmt gewesen, sagt Martini. Sie hätten sich immer an die Auflagen gehalten. Doch als Martini 2018 nach Berlin zurückkehren wollte, wurde sie am Flughafen verhaftet. Die griechischen Behörden warfen ihr und 23 anderen Flüchtlingshelfern vor, sie hätten als Schlepper agiert, um sich zu bereichern und dabei unter falschem Nummernschilder benutzt und verschlüsselt kommuniziert. Martini kam erst auf Lesbos, später in Athen in Untersuchungshaft. Nach 107 Tagen wurde sie auf Kaution freigelassen und durfte nach Berlin zurück, wo auch ihre Eltern inzwischen leben und arbeiten. Für Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch ist Martinis Fall einer von vielen Beispielen, wie die Arbeit von Flüchtlingshelfern in der EU zunehmend kriminalisiert wird. Die Vorwürfe gegen Martini und die anderen jungen Leute seien absurd und möglicherweise politisch motiviert. Die griechischen Behörden würden das Strafrecht missbrauchen, um Helfer vor Gericht zu bringen und weitere NGOs vor humanitären Einsätzen in Griechenland abzuschrecken, heißt es bei Human Rights Watch. Menschen wie Martini oder auch der ehemalige Bürgermeister von Riace, die mit Prozessen und horrenden Strafen überzogen werden, zur Abschreckung für Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen, brauchen unsere Solidarität. Es wird Zeit, dass diejenigen vor den Kadi gezerrt werden, die Menschenrechte mit Füßen treten oder ganze Länder mit Krieg überziehen und dafür dann auch noch am Schluss den Nobelpreis erhalten.